Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute Dr. Thomas Müller vors Mikrofon geholt. Er ist Geschäftsführer und Gesellschafter bei der Contec. Seinen Kollegen, den lieben Detlef Fiete Friedrich, hatte ich hier schon, ich glaube, vor 2 Jahren vorm Mikrofon. Da haben wir auch einiges über Contec, über Restrukturierung, Sanierung und Co. mal besprochen. Und heute soll es aber explizit mal um die Organisation, die Rolle von KI in der Organisation und auch die Weiterentwicklung von, ich sag mal, verschiedenen Stellentypen gehen. Da ist nämlich Thomas ausgewiesener Experte. Also Thomas, ich freue mich, dass du hier bist. Freut mich sehr.
Dito, ich freue mich auch sehr. Bin ganz gespannt, welche Fragen du sozusagen mir stellst und wohin unser Gespräch führt. Freue mich sehr drauf.
Ja, fangen wir doch erstmal mit dir an, also mit den Fragen. Also Thomas, wer bist denn du überhaupt? Wie bist denn du bei der Contec gelandet? Was machst du da heute?
Also heute bin ich in der Tat geschäftsführender Gesellschafter seinerzeit. Ich habe übrigens 20-jähriges Dienstjubiläum, ja, im Jahre 2026. Wenn ich mich nicht verzählt habe, würde das bedeuten, dass ich 2006 angefangen habe und habe dort quasi das Thema der Personalberatung seinerzeit auf- und ausgebaut und dann auch sukzessive weitere Tätigkeitsfelder übernommen. Bin jetzt auch noch Geschäftsführer von unserer Strategieberatung und bin auch für das Thema Vertrieb und Marketing innerhalb der Contec verantwortlich. Davor war ich in einer kommunalen Verwaltung tätig und zur Contec bin ich ganz witzig über einen Kontakt von meinem ehemaligen Prof gekommen, der quasi damals den Fiete, nämlich den Gründer der Contec, kannte und gesagt hat, Mensch, also ich könnte mir vorstellen, dass ihr beide gut matcht. Und dann haben wir uns tatsächlich für eine halbe Stunde auf einen Kaffee getroffen in Stuttgart seinerzeit und daraus wurde die Story, die wir jetzt heute auch sehen. Also insofern Personalrecruiting hat auch vor 20 Jahren schon so funktioniert.
Die Contec macht ja noch wesentlich mehr als nur in Anführungszeichen Personalrecruiting. Kannst du mal ein bisschen Einblick geben, was ist so euer Hauptgeschäftsbereich? Also ich weiß, ihr seid auch viel bei Sanierung, Restrukturierung unterwegs, generell Managementberatung, aber also was macht Contec?
Also das ist auch ganz interessant, wenn man sich das Portfolio heute anguckt, sind wir tatsächlich im Schwerpunkt wirklich in allen Prozessen drin, die auch eine Altenpflegeorganisation beinhaltet. Also sowohl das Thema der kaufmännischen Steuerung, wir machen im Moment leider Gottes sehr viel Sanierung und Restrukturierungsgeschäft, insolvenznahe Beratung, Insolvenzen und dergleichen. Wir machen aber auch viel Organisationsberatung von Dienstplänen über Organisationsentwicklungen bis hin auch zu Führungskräfteentwicklung, Qualitätsfragestellungen, fachlich-inhaltliche Konzeption, Refinanzierung, Pflegesatzverhandlungen, Entgelt, Vergütungssätze bis hin eben zum Thema Vergütung auch von leitenden Mitarbeitenden. Also da ist unser Portfolio wirklich sehr, sehr breit, eben auch mündend in der Strategieberatung und natürlich auch Innovationsfelder, die wir betrachten, sind ja unter anderem auch Partner bei Pulsnetz, wo es um das Thema Digitalisierung geht und haben jetzt seit drei Jahren eben eine KI-Abteilung, also KI-Kompetenzzentrum, wo es genau darum geht, quasi die technologische Transformation auch in Organisationen in der Branche gut zu verankern und vor allem auch Menschen und Organisationen zu begleiten, das eben auch gut hinzukriegen, was ja immer leichter gesagt als nachher getan ist. So ist das Portfolio der Contec mittlerweile und wir haben in der Tat jetzt knapp 180 Kolleginnen und Kollegen, die das tagtäglich all over des Dachraums sozusagen auch umsetzen und das eben von Interim-Management auf Pflegedienstleitungsebene bis hin zu anspruchsvollen Sanierungen auf Organebene Vorstand. Damit sind wir neben diesem Personalbesetzungsfeld, wo wir ja auch knapp 300 Besetzungsverfahren pro Jahr machen, eben unterwegs. Und das ist gut und anspruchsvoll zugleich. Und insofern sind wir da immer aufgefordert, auch uns nach vorne hin gut zu entwickeln.
Du meintest, dass ihr gerade ein relativ hohes Aufkommen an Sanierungstätigkeit habt. Ich hatte so, also aus der medialen Blase hatte ich so das Gefühl, das hatte eigentlich so seinen Peak 2023. Also da auf einmal ging es dann schlagartig mit Insolvenz noch großer Träger, wie zum Beispiel Durea. Da wurde es auf einmal sehr bewusst, dass der Honig nicht mehr von der Wand fließt, so auf gut Deutsch. Sind das jetzt noch Nachzügler seitdem oder würdest du sagen, also bevor man die ganze KI-Thematik einsteigt, das interessiert mich einfach mal so aus Eigeninteresse, ist das jetzt gerade das neue Schwierigkeit? Die gerade aufkommen, warum das jetzt so nötig ist.
Naja, also ehrlich gesagt, ich würde es hoffen, dass es so ist, wie du es gerade skizziert hast. Allerdings lehrt mich die Realität oder auch der Blick in unsere Auftragsbücher ein bisschen was anderes. Ja, also ich glaube, dass die Komplexität und die Frage auch der Anforderungen ans Management eben so hoch sind, dass ich persönlich noch nicht daran glaube, dass wir damit den Peak schon erreicht haben, leider Gottes. Ja, also wir sehen zumindest, ehrlich gesagt, wöchentlich da Fragestellungen. Das sind zum Glück nicht alles Insolvenzen, sondern das sind auch teilweise Fragestellungen, wo es wirtschaftlich, sagen wir mal, absehbar ist, wenn man nichts tut, dass es so weit kommen könnte. Aber genau dafür sind ja wir auch unter anderem da, eben da frühzeitig einzusteigen und zu sagen, was können wir denn tun, damit eben tatsächlich die Zukunft nicht heißt Insolvenz, sondern die Zukunft eher erfolgreiches Unternehmertum. Das muss ja der Anspruch sein, aber da sind wir leider noch nicht durch das Tal der Tränen durch. Das würde ich tatsächlich so sehen.
Ich meine, ich würde es immerhin positiv sehen, dass dann die Träger, die zumindest auf euch zukommen, so reflektiert sind, um zu erkennen, okay, wenn das jetzt so weitergeht, dann ist es in 1, 2, 3 Jahren vielleicht so weit. Also von daher, okay, da scheint ja zumindest eine gewisse Reflektiertheit zu sein, um sich das einzugestehen. Das macht ja auch nicht jeder.
Ja, gut, man muss ja fairerweise sagen, wir hatten ja, also die 20 Jahre, die ich jetzt quasi aus der Beratungsbrille überblicke, ehrlich gesagt, das gab's ja so eigentlich vor, ich sag jetzt mal 10, 15 Jahren, wirklich nur in Ausnahmefällen, also zumindest nicht in der Breite. Und die letzten Jahre haben ja dann wenigstens einen positiven Aspekt gehabt, nämlich das Thema mediale Aufmerksamkeit. Also es ist ja einfach sehr viel geschrieben worden, publiziert worden über das Thema, was ist überhaupt eine Insolvenz, wie erkenne ich die, was heißt das auch, Haftungsfragen, wie erkenne ich die, was sind Prädiktoren, wie kann ich vorbeugen, was kann ich tun, Eigenverwaltungsverfahren und so weiter. Also das sind ja alles Begrifflichkeiten, die eigentlich auch auf Branchentreffen mittlerweile in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen sind, leider Gottes oder wie auch immer man sieht. Jedenfalls war es zumindest, so würde ich das sagen, vor 15 Jahren noch nicht so. Und das führt, so meine These, eben dazu, dass das auch viele Menschen eben auf dem Schirm haben und dann eben bewusst sagen, okay, wir warten nicht, bis es soweit ist, sondern wir gucken tatsächlich, was kann man denn tun? Denn man kann eine ganze Menge tun. Ja, und das muss ja auch das Ziel sein. Und da, glaube ich, greift eins ins andere, so würde ich sagen.
Aber das heißt ja, in den letzten Jahren hat sich unglaublich viel bewegt. Du hast selber gesagt, es ist, der Job ist deutlich komplexer geworden, nicht nur aufgrund von Technologie und der Technologieentwicklung, wie zum Beispiel KI, sondern auch aufgrund der regulatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen. Was würdest du denn sagen, wenn du es jetzt zum Beispiel mit 2020, 2021 vergleichst, wie haben sich denn so die Zusammensetzung von so einem Top-Management oder die Ansprüche an ein Top-Management in einem Träger, wie hat sich das entwickelt? Was sieht man da heute, was man da vor 5 Jahren vielleicht noch gar nicht so gesehen hat?
Also es ist eigentlich das Thema Anforderungserweiterung und Verschiebung. Mhm. Ja, wir haben ja bei der Contech dieses schöne Wörtchen der Ambidextrie als Überschrift auch genommen. Es ist quasi ein Stück weit heute die verlangte Fähigkeit, beidhändig zu arbeiten. Also nicht nur quasi wie das Auge von Sauron bei Herr der Ringe quasi eins in Blick zu nehmen, sondern man muss eigentlich als verantwortungstragende Person heutzutage in der Lage sein, ein ganzes Cockpit wirklich zu managen und das auch gut im Blick zu halten und Orientierung zu finden. Ja, und da sind natürlich wirtschaftliche Kennzahlen das eine, das sind aber auch Fragestellungen, die wir auch in der Insolvenz oder in wirtschaftlichen Beratungen immer wieder sehen. Die wirtschaftlichen Zahlen, die haben ja in der Regel eine leistungsrechtliche oder leistungsseitige Vorgeschichte. Ja, wenn ich also quasi das Thema Belegung oder Qualität oder Umgang mit Beschwerden oder Führung und nicht sauber mache oder strategische Aufstellung und so weiter, dann fällt das irgendwann auch in den Zahlen auf. So, und ein gutes Controlling-System, ein gutes strategisches oder fachlich-inhaltliches Konzept antizipiert das natürlich. Und insofern sind das schon Punkte, die vielleicht sich auch von Jahr zu Jahr nochmal etwas verstärken, ja, weil die Luft einfach dünner wird, ja, und letztlich auch kompetitiver, auch aus verschiedenen Rahmenbedingungen. Nimm nur mal das Thema demografischer Wandel, ja, oder jetzt auch die allgegenwärtige sogenannte Sozialstaatsreform mit Einsparwünschen, mal gucken, was da am Ende wirklich bei rauskommt, oder Reformvermutungen. Also da ist schon ordentlich Druck auf der Leitung, was natürlich auch dazu führt, dass man heutzutage da ganz anders denken muss und vor allem natürlich auch verschiedene Dimensionen im Blick halten muss. Und das war ja für mich auch Sinn und Geist, da quasi so ein eigenes Denkmodell zu entwickeln, so ein Kompass, wie man eben auch Orientierung findet in unsicherer Zeit, weil diese KI-Fragestellungen, um da jetzt mal eins raufzugreifen, die hat in der Branche ja im Moment insbesondere das Thema Pflegedokumentation oder auch Naval und Pepper und wie sie alle heißen zur Folge. Da steckt ja aber von der Gesamtgravitas noch ein bisschen was mehr hinten dran. Also ist ja quasi sowas wie eine Grundlagentechnologie. Ja. Ich vergleiche das immer wie mit dem Internet damals. Würde ja heute auch keiner ernsthaft sagen, ach, dieses Internet, gibt's das immer noch? Ja, sondern das ist ja irgendwie
schon alle Neuland.
Ja, ist ja normales Arbeitsmittel und so ist es bei KI auch. Und ich glaube, da sind wir, wenn du sagst, von 2022 bis jetzt, da sind wir noch in between. Also ich glaube, wir sind in so einer Transformationsphase, wo sich das im Moment noch gar nicht so deutlich zeigt, wie die Anforderungen eigentlich steigen. Das wird jedenfalls noch deutlich schärfer werden. Das ist ein bisschen wie der Frosch, der quasi im Kochtopf sitzt und das Wasser langsam warm wird und am Ende springt er nicht raus, weil er denkt, es ist doch eigentlich ganz gemütlich. Das ist halt die Gefahr dabei. Deshalb ist es wichtig, das direkte Blick zu haben und auch zu sagen, was kann das eigentlich für die Zukunft bedeuten? Es ist jedenfalls deutlich anspruchsvoller, heute in der Pflege erfolgreich zu sein, als noch vor einigen Jahren.
Wie würdest du denn das sehen? Hat die Pflege oder läuft die Pflege Gefahr, dass sie vielleicht auch als Branche nicht attraktiv genug für, ich sag mal, Top-Talent in manchen Stellen ist? Weil ich meine, wenn ich jetzt schaue, du hast eine junge Person, die sagt, die möchte jetzt wirklich alles aufgeben für ihre Karriere, also halt, ja, richtiger Workaholic, und die hat dann die Wahl irgendwann während des Studiums, okay, ich gehe jetzt in Healthcare-Bereich oder noch auch spezifischer eben die Altenpflege, ich könnte aber auch in Automotive gehen oder ich könnte in eine Tech-Firma gehen, ich sag mal, aufgrund der verschiedenen Margenstrukturen, zum Beispiel im Tech-Bereich, ist das ja vielleicht für so eine Person viel attraktiver, als jetzt in der Pflege zu arbeiten. Also was siehst du da am Markt?
Also das würde ich explizit nicht so sehen. Ja, ich glaube, da hat die Pflegebranche auch als Branche total viel getan. Also jetzt auch im Vergleich zum Beispiel vor 20 Jahren. Ja, ich glaube, was wir im Moment sehen, ist, dass ganz viele Menschen aus anderen Branchen, zum Beispiel Automotive oder auch, ja, also Branchen, die vor Jahren noch richtig, ich sag jetzt mal, sexy waren, ja, die auf einmal bei uns in die Branche reinströmen. Wir sehen das immer quasi bei unseren Besetzungsverfahren. Wir haben pro Jahr so roundabout 16.000 Bewerbungen, die wir sehen. Und da führen wir natürlich entsprechende Statistiken. Und da kannst du das ablesen, dass diese Fragestellung auch von anderen Branchen, wer kommt eigentlich im Bereich der Pflege rein, wer bewirbt sich, wer entdeckt diese Branche, da nehme ich schon Shift wahr seit ein, zwei, drei Jahren. Ja. Ja, weil eben die Pflegebranche, ich meine, das ist wirklich mittlerweile ja eine Binsenweisheit, die wird, also sagen wir mal, allein vom Bedarf her ziemlich nachgefragt sein. Und das sehen natürlich viele Menschen auch, die vor Jahren vielleicht noch gedacht haben, ach, da gehe ich lieber irgendwie, was weiß ich, dahin, wo es vielleicht schicke Autos gibt oder sonst was. Ja. Und mittlerweile haben die schon den Wert entdeckt, aha, Pflege scheint sicher zu sein und gleichzeitig innovativ. Das will ich nochmal hervorheben. Ja, ich sehe, ehrlich gesagt, in meiner Arbeit Unternehmen, die sind echt pfiffig. Ja, das sind richtig gut aufgestellte mittelständische, teilweise große mittelständische Unternehmen, wo ich sagen würde, die haben es verstanden, die sind gut dabei und die stehen auch, was solche Fragestellungen wie Digitalisierung, KI-Einsatz, wie soll ich sagen, Cockpits, Dashboards und so weiter angeht, auch anderen Unternehmen in nichts nahe oder nichts fern, so rum. Und natürlich gibt es aber auch in der Branche wirklich Unternehmen, wo man dann sich über fehlende WLAN-Verbindungen sozusagen eigentlich noch austauscht. Also das ist vielleicht so dieses komplette Spektrum, was man wahrnimmt. Dass die Branche nicht attraktiv ist, das würde ich nicht behaupten. Jedenfalls tun die Branchenvertreter, wir beide ja auch, eigentlich alles dafür, dass auch die Pflege attraktiv ist und auch wahrgenommen wird und auch vorne dabei. Ich kann es jedenfalls auch anhand der Bewerberzahlen auf jeden Fall nachzeichnen.
Ja, das ist cool. Jetzt, wo du es sagst, fallen mir auch sofort zwei Personen ein. Ne? Der Marc Urban, Leiter IT-Prokurist bei Carpe Diem, kommt aus Automotive und der Ulrich Zerhusen, kommt auch aus dem Automotive-Bereich, ist dann wieder in die Pflege in die Pflege gekommen. Also ja, also hast du recht.
Ja, ja. Nein, wir haben mittlerweile sogar Bewerbungen für Shared-Service-Bereiche, Bereich der Altenpflege, die aus DAX-Unternehmen kommen. Ja, also wo man so vor 3, 4, 5 Jahren noch gesagt hätte, okay, so eine Person wird nicht kommen, weil natürlich auch Gehaltsunterschiede da sind und so weiter. Das sind aber Personen, die wirklich hochqualifiziert sind, die komplexe Managementsysteme ja kennen, hatte ich ja vorhin ausgeführt, dass wir da ehrlich gesagt ziemlich gut dabei sind in der Altenpflege und die dann natürlich einen richtigen Gewinn auch darstellen für die Branche, für die jeweiligen Träger und auch bereit sind, sich darauf einzulassen. Also insofern würde ich sagen, die Attraktivität ist da auf jeden Fall da. Ich meine, von den Beschäftigtenzahlen ist es ja ein offenes Geheimnis, dass da die Branche sozusagen ganz vorne dran ist. Das hat jetzt auch eine breitere Durchdringung erfahren, so würde ich es mal sagen.
Ja, das stimmt. Ich meine, dass man hier in der Branche dann auch auf durchaus sehr pfiffige Unternehmen trifft, das ist ja eigentlich Natur der Sache. In einem Markt mit angespannten Margen, da kannst du, also du musst ja quasi alles optimieren in deiner Organisation, damit du mit diesen Rahmenbedingungen auch wirtschaftlich nachhaltig arbeiten kannst. Also ja, hast du recht. Aber wenn wir jetzt mal auf die Trägerlandschaft schauen, was würdest du denn jetzt ganz plakativ gefragt sagen, welche Träger, also jetzt nicht namentlich, sondern welche Art von Träger wird es in den 10 Jahren noch geben, die bestimmte Entscheidungen getroffen haben und welche werden da eher in Hintertreff geraten?
Also ich glaube, dass es zunehmend noch mehr eine Unterscheidung geben wird zwischen Trägern, die Zeichen der Zeit erkannt haben und das heißt eben das Thema Personalmanagement sauber im Griff haben, ordentliche Führungskräfte, die noch die berühmten Sekundärtugenden haben, also Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, aber auch Unternehmergehen, ja, brauchst du ja gerade in der Altenpflege auch auf Einrichtungsleitungsebene, PDL-Ebene wirklich auch das Herz am rechten Fleck und auch da so einen positiven Spirit reinbringen in die Branche, das ist glaube ich das Entscheidende und natürlich das Ganze auch managementseitig mit entsprechenden Systemen auch gut hinterlegt haben und die es auch verstehen, quasi diesen Spagat zwischen Technisierung, KI und Einbettung in ein humanoides System, so würde ich es mal sagen. Also ist ja doch sehr, sehr people- und menschenorientiert, das eben gut hinzukriegen und das so in die Zukunft zu transformieren und zu führen, dass es eben tatsächlich diese hybride Welt der Zukunft auch gut beinhalten kann. Also das ist aus meiner Sicht eigentlich so das Entscheidende, dieses Future Leadership Thema und das heißt eben auch eine Technologieoffenheit, auch ein Technologieverständnis zu haben, neben dem Handwerkszeug, was Führung angeht, was Qualität angeht, was Branchen-Know-how angeht und dergleichen. Das setze ich mal voraus an der Stelle.
Seht ihr auch jetzt öfter, ich sag mal, konkret technologiebezogene Stellen, die neu geschaffen werden? Also mal als Beispiel, ich hatte ja den Dr. Markus Horneber von der Agaplesion bei mir auf dem Pflege Digital Summit. Die schaffen zum Beispiel gerade eine AI-Abteilung, ne, mit einem Head of AI, eben der sich konkret auf KI-Anwendung im Healthcare-Kontext, also eben im Agaplesion-Universum konzentriert. Das habe ich jetzt links und rechts schon von ein, zwei anderen Trägern auch mitbekommen, dass da wohl Stellen in diesem Bereich geschaffen werden, die jetzt nicht klassisch Leitung IT sind, sondern eben wirklich Leitung künstliche Intelligenz, Leitung AI. Seht ihr das auch in den Stellen, die ihr jetzt zu besetzen habt, oder ist das eher noch eine wirkliche Minderheit?
Also ich sag mal so Agaplesion oder auch andere, da ist natürlich die Grundgesamtheit so hoch, dass man da natürlich auch, wie soll ich sagen, gewisse Abteilungen oder auch Strukturen nochmal anders schaffen kann, jetzt im Vergleich zu einem vielleicht solitären Heim oder einer kleineren Gruppe, die vielleicht 3, 4, 5, 6 Häuser hat. Also ich kenne auch Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht ganz so groß sind wie Agaplesion, aber die dann auch so ein eigenes Ressort sozusagen schaffen. Ja, die Grundfrage ist eigentlich eher eine andere, ja, die mir immer begegnet. Die ist, wo siedle ich das Thema KI eigentlich an? Ja, du hast gerade von der IT-Abteilung gesprochen, ehrlich gesagt, nichts gegen die IT-Kolleginnen und Kollegen, aber das ist so nach meinen Rückmeldungen, die ich so sammle, eigentlich meistens das Thema, wo es eben nicht funktioniert, ja, weil die Kolleginnen und Kollegen der IT sind ja auch quasi vor dem KI-Zeitalter eigentlich schon ziemlich beschäftigt gewesen mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen von IT-Security über Infrastruktur, über First-, Second-Level-Support, was da alles hinten dran hängt, Digitalisierung von Prozessen, APIs, Schnittstellen, also könntest du jetzt ja eine ganze Latte sozusagen aufzählen. Und KI hat einfach eine andere disruptive Power und auch eine andere Fragestellung, die ja im Kern auch die Prozesse der Leistungserbringung und damit auch, wie soll ich sagen, den direkten Kontakt mit den Kundinnen und Kunden, den Bewohnern und so weiter auch betrifft. Von daher sind viele hingegangen, haben am Anfang gedacht, das ist so wichtig, das Thema. Wir gründen eine Stabsstelle des Vorstandes. Und weil wir die Stabsstelle ja irgendwie refinanzieren müssen, packen wir da noch ein paar artverwandte Themen rein. Das war ehrlich gesagt auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Dann haben viele irgendwie versucht, das in eigenen Strukturen abzubilden. Das kann funktionieren, ja, ist meine Erfahrung. Das muss allerdings dann ordentlich eingebunden sein in die Regelprozesse, auch in Meetingstrukturen, Kommunikationswege, Business Development, damit das eben nicht irgendwie wie so eine, wie soll ich sagen, wie so ein Elfenbeinturm oder wie,
oder
so,
wie so ein Nachgedanke eigentlich. Ne?
Genau, nach dem Motto.
Ja, das ist alles schon entschieden und dann werden nochmal die KI-Jungs
fragen. Genau, jetzt fragen wir mal die Kollegen, ob das denn irgendwie Sinn macht. Ja. So macht es dann tatsächlich wenig Freude oder wenig Power, sondern tatsächlich ist das Entscheidende eigentlich eher diese Kompletteinbindung. Ne? Also man braucht ein System, was wirklich integriert KI auch denkt. Und natürlich muss ich die Kompetenz dazu irgendwo verorten. Ja, das fängt ja schon an mit rechtlichen Fragestellungen, Compliance-Fragestellungen bis hin auch zu Softwarenutzungen, auch zur Frage, wie kriege ich die denn eigentlich sauber pilotiert, wie kriege ich die eingeführt. Darum muss sich jemand kümmern. Insofern bin ich schon dafür, dass man das irgendwo auch strukturell verortet. Aber es hängt eben ein bisschen davon ab, von der Größe und wie kann man es letztlich auch angehen. Entscheidender finde ich eigentlich eher, dieses Digital- oder KI-Mindset hinzukriegen. Mhm. Ja? Und das hat wiederum sehr viel mit Kommunikation zu tun, weil es sind ja in der Belegschaft in der Regel sind ja so verschiedene, wie soll ich sagen, Parteien vorhanden. Ne? Ja, die einen sind super euphorisch, sagen Hurra, worauf warten wir noch? Und die anderen sind mega skeptisch. Vielleicht ist auch Sorge um den eigenen Arbeitsplatz nach dem Motto, die KI ersetzt uns alle oder die KI entwickelt Superkräfte wie Terminator oder was auch immer dafür für Fragestellungen da sind. Und dazu muss ich natürlich mich als C-Level irgendwie verhalten. Ja, ich muss das proaktiv aufnehmen und ich muss vor allem eine Vision klar machen, eine Zielsetzung. Also wie sieht denn eigentlich mein Unternehmen oder unser Unternehmen in 5 Jahren aus? Ja, länger würde ich jetzt in Ausnahmefällen nur gehen, weil das heutzutage so schnell ist, schnelllebig. Da,
und sportlich, ja.
Ja, da wird die Strategie schnell mal zur Taktik. Ja, deshalb glaube ich, 5 Jahre sind da schon in der KI-Welt echt viel. Und dann wirklich zu sagen, okay, in welchen Bereichen nützt uns das denn wirklich? Wo haben wir denn tatsächlich Painpoints? Wo sehen wir auch Themen? Und dann da lieber quasi Zirkel zu etablieren, die auch eine gewisse Gravitation erzielen können, damit ich die Meter auf die Strecke kriege. Weil sonst, wenn dann irgendeine Abteilung irgendwas Schönes entwickelt, nachher in der Praxis fühlen sich Menschen nicht mitgenommen, da wird es boykottiert. All das habe ich auch erlebt. Ja? Und dann ist am Ende ganz viel außer Spesen nichts gewesen. Und das kann ehrlich gesagt auch keiner wollen. Deshalb lieber von Anfang an, dann lieber am Anfang vermeintlich Zeit verlieren, ist aber kein Zeitverlust, weil das holt man locker wieder auf.
Ja. Wie würdest du denn so aus strategischer Sicht das sehen? Da habe ich mir auch schon lange einen Kopf drüber gemacht. Also ich hatte ja vorhin das Beispiel mit Agaplesion. Natürlich sehr großer, sehr komplexer Träger, im Zweifel auch mit mehr Möglichkeiten an oder mit mehr Investitionsbudget, was man auch mal auf so ein Thema draufschmeißen kann, versus mal eine kleinere Diakonie oder generell ein kleinerer Träger vielleicht mit 5, 6 Einrichtungen. Also können die kleinen Agilen da überhaupt auf gut Deutsch mitstinken in diesem Rennen, wenn es dann darum geht, wirklich dann sich für die nächsten 5 Jahre fit zu machen und eben auch gewisse Ressourcen in KI zu investieren?
Also das Ausgleichende, so würde ich es mal sagen, ist, dass vor uns quasi, wie soll ich sagen, so eine gewisse Nebelwand liegt, wo keiner so genau weiß, wo stehen wir eigentlich in der KI-Entwicklung in ein paar Monaten, vielleicht sogar in ein paar Wochen. Ja, wenn morgen, während wir hier sprechen, irgendwas auf den Markt kommt, wo jeder sagt, boah, das ist ein echter Gamechanger, dann hat das keiner so richtig auf dem Schirm gehabt, so würde ich es mal formulieren. Davon lebt ja auch Innovation. Große Träger haben natürlich einen riesen Vorteil. Die haben eben Ressourcen, die können Innovationsbudgets freigeben, die können eigene Departments gründen, was auch immer. Die können vielleicht auch anderes Know-how sich extern einkaufen oder auch intern einkaufen. Das mag alles sein. Ja, nur, die haben einen strategischen Nachteil und das ist die Größe. Der berühmte Tanker, der kann natürlich auch lähmend sein, nach dem Motto, wenn sich jeder einrichtet und ja, mal gucken, uns gab es schon lange und. Wohingegen kleinere Träger natürlich eigentlich quasi per se aufgefordert sind, immer wieder zu überlegen, was macht uns denn eigentlich relevant, wie bleiben wir relevant, ja, und wie sorgen wir jetzt dafür, dass es uns auch bei allen disruptiven Entwicklungen in 5 Jahren noch gibt. Das ist das Entscheidende. Es gibt ja auch große Unternehmen, die dieses Gen haben, dieses Digital Mindset, dieses KI-Mindset, diese hungrig auf Erfolg zu sein, so würde ich es mal nennen, gehen. Das würde ich jetzt weniger, ehrlich gesagt, an der Größe festmachen, sondern eher an der Haltung auch vom Management, von den Leitungskräften, insbesondere auch von dem mittleren Management. Das ist eine ganz, ganz wichtige Scharnierfunktion, die das ehrlich gesagt auch lebenspraktisch total nah erfährt. Ja, stell dir das mal vor, da läuft jetzt auf dem Wohnbereich, läuft jetzt so ein Navel rum, ja, du hast irgendwie Sprachdokumentation, KI gestützt, also irgendwie hast du gefühlt jetzt schon quasi KI-Helferlein neben deinen menschlichen Kollegen da rumlaufen sozusagen. Und diese hybriden Teams, die werden sich ja ehrlich gesagt durch die Verbindung von KI und Robotik noch viel mehr vermehren. Ja, das heißt, du bist dann als Person im mittleren Management, als Pflegedienstleitung aufgefordert, eben nicht nur Menschen zu führen, sondern auch ein Team aus KI-Agenten, ja, die wiederum 24/7 da sind, die quasi nie krank sind, nie Urlaub haben, nie, was weiß ich, Stunden reduzieren, Stunden erhöhen, sonst was machen. Das sorgt natürlich auch dafür, dass es, etwas geben kann, was man im Fachchinesisch auch oftmals so als KI-Müdigkeit, also als AI oder AI Brain Fatigue nennt, wo also dann der Mensch, die Pflegedienstleitung in dem Fall eigentlich nur noch dafür da ist, irgendwelche Dinge zu entscheiden, einzuordnen, zu beurteilen, die dann KI-Agenten gemacht haben. Das sind alles Dinge, die mögen jetzt vielleicht im Hier und Jetzt noch etwas wie die Zukunft klingen, aber dahin wird die Reise ja gehen. Und das sorgt eher dafür, dass kleine wie große Unternehmen dafür sorgen müssen, dass insbesondere das mittlere Management gut gestärkt wird, weil auf die Funktion wird es ganz besonders ankommen.
Wie würdest du denn sagen, also gibt es denn heute schon irgendwelche Hilfsmittel, um für mich als Führungskraft einschätzen zu können, wie fit meine Organisation eigentlich für diesen Wandel ist? Also ich meine, aus der Strategieberatung gibt es ja die ganzen verschiedenen Frameworks und so weiter, die man erkennt, um zu schauen, okay, wo liegen meine Stärken, wo liegen meine Schwächen, woran muss man arbeiten? Jetzt hast du ja selber gesagt, KI entwickelt sich so unglaublich schnell, eigentlich kann da morgen schon alles wieder über den Haufen geworfen sein, aber also an irgendwas müsste man sich ja langhangeln können, oder?
Das ist ehrlich gesagt genau das, was aus meiner Sicht eben auch notwendig ist. Wir kennen ja alle diese berühmten Analysen, ne? SWOT-Analyse, irgendwie 7S-Modell, Porter's Five Forces, wie sie alle heißen. Und nach meinem Dafürhalten war das zumindest nicht so griffig, dass ich jetzt in meiner eigenen Funktion als Geschäftsführer gesagt habe, damit reicht es mir, Orientierung zu schaffen. Und das war auch der Hintergrund, warum ich letztes Jahr quasi auch Ja gesagt habe zu einer Offerte, ein Buch zu schreiben, weil ich gesagt habe, ich mache das einfach mal öffentlich, wie ich selber Orientierung finde, wie ich quasi so einen Kompass mir auch herleite, gerade auch in Zeiten von KI, und habe das ganze Thema auch Relevanz im KI-Zeitalter genannt. Also wie bleibt man eigentlich relevant, und das eben für unterschiedliche Zielgruppen, also von Organisationen, also Gesamtorganisationen bis hin eben zu Aufsichtsgremien, dem C-Level, mittlere Management, quasi Mitarbeiterebene bis hin zu Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger. Und diese Orientierung, dieses Framework, diesen Zukunftskompass, wie ich es nenne, besteht aus 8 Dimensionen, und da ist zum Beispiel auch das Thema drin, Technologieverständnis und digitale Souveränität, was wiederum sehr stark mit der Dimension Strategie und Zielklarheit auch korreliert und zusammenhängt, weil darum geht's für mich im Kern. Ich muss wissen, wohin ich will. Ja, wie ist meine Strategie? Und dann kann ich daraus abgeleitet auch das Thema KI sauber einsetzen. Und eine weitere Dimension kann ich schon mal spoilern, die ist für mich ganz, ganz besonders wichtig, die heißt personale und organisationale Identität. Ich muss wissen, wer ich bin, woher ich komme, was mich als Organisation auszeichnet. Übrigens auch und gerade im KI-Zeitalter. Da wird es nämlich, es wird sehr, sehr viele Stürme geben. Und ich muss ein klares Fundament haben. Ich muss eine klare Wurzel haben, um am Ende zu wissen, auf welchen Weg gehe ich. Wo ist ganz viel Lärm, aber wenig dahinter? Und was passt wirklich zu uns? Das ist für mich die entscheidende Frage. Und dieses Framework würde ich jetzt auch der Weltöffentlichkeit zur Verfügung stellen.
Gütig, gütig, Thomas.
Das war jetzt ein Witz, ja, mit Augenzwinkern.
Ich weiß. Naja, aber also da auf jeden Fall spannend, dass du das auch in einem Buch verarbeitest. Ich kann mir vorstellen, so ein Buch zu schreiben ist anstrengend neben dem Daily Doing, was man sonst noch in der Unternehmensberatung hat. Wenn du jetzt aber mal wiederum schaust, okay, kommen wir mal wieder von der Organisation, vom Träger auf das Individuum. Ich weiß, dass hier auch immer eine ganze Menge junger, potenzieller Führungskräfte zuhören. Auch manche Leute, die vielleicht gerade im Gesundheitsmanagement-Studium oder ähnliches sind. Du siehst ja wirklich die Top-Personalien gerade. Wir haben am Anfang des Podcasts darüber gesprochen, wie sich da auch das Anforderungsprofil ein bisschen verschiebt. Hast du einen konkreten Tipp für zukünftige frische Führungskräfte, also womit die sich heute beschäftigen können, vielleicht auch schon während des Studiums, um eben eine Karriere machen zu können in diesem Umfeld?
Ja, also ich glaube, was man tun sollte, ist ein klares fachliches Fundament, ja, zu haben. Es gibt ja immer wieder die Aussagen nach dem Motto, Fachwissen brauchst du nicht mehr, weil das macht ja alles die KI. Ja, mag sein, glaube ich aber nicht, sondern es geht ja darum, die KI halluziniert ja auch. Es gibt ja auch sozusagen die Frage, ne, wie kannst du das Ganze einordnen und so weiter. Und dazu brauchst du eine klare fachliche Basis. Das ist mal das A und O. Ja, das andere heißt aber, ehrlich gesagt, dass das aus meiner Sicht auch nicht mehr ausreicht, sondern die Frage ist wirklich, wie schaffe ich es denn, auch Spannungsfähigkeiten auszuhalten. Also auf Deutsch, wie gehe ich mit Ambiguitäten um? Wie schaffe ich es, Dinge kritisch auch zu hinterfragen? Wie kann ich denn von Anfang an mich auch wirklich mal mit der Fragestellung auseinandersetzen, wie funktioniert das denn auch technisch? Ja, ich glaube, diese Neugierde zu haben, Fragen zu stellen, die einfach tiefer gehen und letztlich immer wieder dazu führen, auch zu sagen, was kann ich denn selber wirklich gut? Also was macht mich als Mensch denn aus? Ja, wenn ich jetzt, ja, letztens war ich vor Studentinnen und Studenten und durfte dort eben auch diesen Vortrag halten nach dem Motto, wie bleibe ich eigentlich im KI-Zeitalter relevant? Und ich habe gesagt, ich sage Ihnen jetzt mal was mir immer geholfen hat, nämlich zu wissen, was einem selber auszeichnet. Ja, wo man Schokoladenseiten hat, was man aber auch wirklich, wo man auch den Anspruch hat, gut zu sein oder vielleicht sogar besser zu werden, so würde ich es mal formulieren. Und genau das sich bewusst zu werden, zu sagen, was ist eigentlich wirklich menschlich? Ja, und was können die Menschen eigentlich besser als jedes KI-System? Das ist für mich übrigens auch so einer der Themen, die mich dann beim Buchschreiben am Ende auch zu der These geführt hat. Ich glaube, das Thema ist nicht, dass am Ende KI zu mächtig wird, sondern dass der Mensch sich zu klein macht. Ja, dass wir eben die Steuerung abgeben, dass wir sagen, oh, das kann doch eine KI doch besser als wir und das macht ja gar keinen Sinn. Und da sage ich, das ist genau der Fehler. Wir müssen es als Menschheit schaffen, und da rede ich jetzt mal eher im Appellton, tatsächlich zu sagen, was sind eigentlich unsere Stärken und wo setzen wir auch Grenzen und was heißt das auch für einen persönlich? Ja, wo will ich denn wirklich auch reingehen? Es wird natürlich anstrengend. Ja, und das ist vielleicht das Verwirrende, was viele Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger auch mitbekommen. Die haben vor 5 Jahren, vor diesem sogenannten ChatGPT-Moment Ende 2022, haben die, nehmen wir mal an, 2021, also vor 5 Jahren noch gehört, boah, ihr seid die Generation, ihr müsst die ganzen Babyboomer auffangen, ihr habt quasi Jobgarantie und, ja. Und jetzt noch nicht mal 5 Jahre später ist die Situation, dass es heißt, oh, KI wird eure Arbeitsplätze ersetzen, oh, wir müssen mal gucken, welche Jobs sind überhaupt noch relevant, Future Work und was weiß ich, was es da alles gibt. Das ist natürlich schon heftig, also vor allem in der Kürze der Zeit. Und daraus folgt für mich genau eben auch dieser Kompass. Ja, ich habe den zum Beispiel auch für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger übertragen, weil mir das auch schon, das packt mich persönlich, weil ich das auch täglich sehe. Ich erlebe täglich diese Rückfragen nach dem Motto, was heißt das auch für die Zukunft, sowohl von uns als Organisation, als auch eben von mir als Individuum. Wie kann ich mich aufstellen? Woran kann ich mich orientieren? Was heißt das auch für mich persönlich? Und dieses Gerüst, dieser Kompass soll eben genau darauf auch eine Antwort geben, weil es werden die Menschen gebraucht werden. Ja, aus meiner Sicht ist es am Ende ein Miteinander, aber es werden die Menschen insbesondere gebraucht werden, die in der Lage sind, KI-Systeme eben zielführend einzusetzen. Das wird der Schlüssel sein.
Okay, Thomas, vielen lieben Dank da für die Einschätzung. Hat man auch nicht jeden Tag hier vor dem Mikrofon, dass da jemand solche Einblicke geben kann. Ich meine, wie gesagt, aus tausenden Bewerbungen hast du ja den Einblick. Jetzt nochmal zum Buch selbst. Bist du fertig schon mit dem Buch? Also gibt's das jetzt schon oder wie ist das?
Ja, also ich habe das ist ja bei dem Buchschreiben, ist es ja auch so ein Prozess, ja. Ist übrigens auch so ein Prozess, der einem selber nochmal sozusagen bewusst macht. Das eine ist ja, ich bin ja ein Mensch, der auch quasi qua Beruf viel erzählt und auch Dinge dann quasi auf Papier bringt, aber dann so strukturiert ein Buch zu schreiben, ist dann auch nochmal eine andere Herausforderung, habe ich jetzt auch schon ein paar Jahre nicht mehr gemacht. Ich habe es deswegen gemacht, weil ich glaube, das Thema hat einen Mega-Impact auf alle und dazu braucht es einfach Orientierung. Ja, ich erlebe das ja auch bei vielen Aufsichtsgremien, die jetzt über KI-Strategien entscheiden müssen, die einfach selber in einer Zeit sozialisiert wurden, wo es noch keine KI gab. Jetzt sollen die über Dinge entscheiden, wo sie vielleicht auch sozusagen gar nicht so richtig wissen, was steckt da hinten dran. Ja, und dazu mal Einblicke zu geben, auch Entscheidungen, Orientierung, das war für mich so entscheidend. Und es ist so, dass das Buch Ende Juli diesen Jahres jetzt endlich rauskommt, sozusagen für mich natürlich ein heiß ersehnter Moment. Und ich freue mich da über viele Rückmeldungen, habe jetzt im Vorfeld schon doch wirklich viele Rückmeldungen bekommen, die mich auch sehr gefreut haben, auch nochmal sehr gechallenged haben, weil natürlich habe ich da selber auch Erwartungen an mich, ja, und hoffe einfach, dass es funktioniert und hilft. Ja, insofern ab Ende Juli gibt's es dann endlich.
Ja, aber da wünsche ich dir allen Erfolg. Und ich hoffe, es läuft dann so, wie du es dir vorstellst. Und ich hoffe, wir sprechen uns demnächst mal wieder. Vielen lieben Dank, Thomas.
Unbedingt, unbedingt. Vielen Dank auch für deine Fragen. Das fand ich sehr, sehr hilfreich. Dankeschön.